88% of the workweek is spent communicating, typing, talking, and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise-ready AI.
Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Wir nehmen wieder etwas vor auf, eigentlich im Sommer, und die Folge erscheint erst im Herbst in der dunkleren Jahreszeit. Und wir haben auch ein etwas in Anführungsstrichen dunkleres Thema, was auch in der Ausbildung relativ spät erst rankommt. Hallo, bevor es losgeht, noch ein paar warme Worte von mir, denn diese Folge ist etwas lang geworden und etwas ganz Besonderes. Wir reden über die palliative Pflege und über Berufserfahrung und über das Konzept der palliativen Pflege. Ich hatte überlegt, ob ich diese Folge in 2 Teile einteile und 2 Folgen draus mache, aber dann wäre der ganze Sinnzusammenhang nicht so richtig entstanden. Wer also nur ein Fallbeispiel für die Prüfungsvorbereitung hören möchte, switcht in die 2. Hälfte ab Minute 30 und so nach vorne und kann dann hier auch wieder die Kompetenzbereiche und die Analyse hören und bekommt die Zusammenfassung. Der 1. Teil ist sehr viel ein Interview und die Berufserfahrung ringsherum um die palliative Pflege und auch sehr zu empfehlen. Es tut mir leid, dass es so eine lange Folge geworden ist, aber sie ist sehr lehrreich und ich empfehle, einmal von vorne nach hinten durchzuhören. Danke!
Willkommen bei Tatort Pflege, hier sind wir da, für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege, mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Tatort Pflege, für dein Examen bereit, mit Wissen, das nicht sicher durch die Prüfung führt. Tatort Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Nämlich die palliative Pflege, vielerorts in den Curriculas erst im 3. Lehrjahr verortet. Und dafür haben wir uns einen Special Guest eingeladen. Magst du dich mal vorstellen?
Ich protestiere direkt bei dunkleres Thema.
Ja, darfst du. Deswegen habe ich es in Anführungszeichen gesetzt.
Genau. Hi, ich bin Julian. Ich trete in den sozialen Netzwerken als HR-Nurse beziehungsweise auf Instagram als HR-Nurse-IC. Der Name vergeben war, auf und mache da Content um den Pflegeberuf ganz allgemein, so ein bisschen Pflegehumor. Und es ist dort immer so ein bisschen schon durchgekommen, dass ich Palliativ-Care-Kraft bin. Klar, niemand kann so seine Haut ablegen. Und es kam immer mehr die Nachfrage, dass ich mehr davon erzählen soll. Also dreht sich mein Content vor allen Dingen um Palliativ-Care in der letzten Zeit. Und das ist eigentlich ganz cool, weil ich das auch schon immer geliebt habe, meine Fachrichtung.
Wie kam es denn dazu? Also erzähl mal ein bisschen mehr von deinem beruflichen Werdegang.
Ich habe, wie viele andere junge Männer nach meinem Schulabschluss, habe ich dann mein soziales Jahr im Pflegeberuf gemacht und wusste noch nicht so richtig, wohin mit mir. Und habe das dann in einem Pflegeheim gemacht und habe das als eine gute und sinnvolle Option für meine Zukunft gesehen, weil mir das einfach Spaß gemacht hat. Und habe dann eine über Umwege noch, habe ich dann eine Altenpflegeausbildung gemacht und bin dann in der Altenpflegeausbildung, weil mich das Thema Sterben oder die Pflege und Behandlung von Sterbenden mit besonderen Bedürfnissen, das hat mich so sehr interessiert, dass ich dann dachte, ich muss das mal kennenlernen. Damals gab es in der Altenpflegeausbildung den Wahleinsatz. Und ich habe mich dann entschieden, das irgendwie im hospizlich-palliativen Umfeld zu machen. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, weil es gab noch keine große Dichte an Hospizen und an Palliativstationen in Deutschland. Und die SAPV, die war überhaupt noch gar nicht flächendeckend in Deutschland vertreten. Und man kann sich das denn ja vorstellen, wenn eine mittelgroße Stadt dann auch mehrere Pflegeschulen hat und diese mittelgroße Stadt dann auch diverse Pflegeschüler hat, die dann ihren Wahleinsatz machen. Ich habe keinen Einsatz bekommen im Hospiz schlichtweg halt und bin dann auf eine Onkologie gegangen in einem Maximalversorgerkrankenhaus und habe dort gehofft, ein bisschen mehr darüber über Sterben noch zu lernen, weil die Onkologie ja doch auch in beide Richtungen sehr lastig ist. Und habe dort erleben dürfen, wie unwürdig Sterben eigentlich sein darf. Also das war überhaupt nicht gut. Das war mir aber vorher nicht bewusst. Die gute Erfahrung war natürlich, Onkologen sind natürlich und auch onkologische Fachschwestern sind sehr, sehr, wirklich sehr breit ausgebildete, intensiv ausgebildete Fachpersonen halt. Wenn man dran denkt, was so ein internistischer Hämato-Onkologe alles machen muss, um sein Ziel zu erreichen, das sind keine Anfänger. Auch eine onkologische Fachpflegeperson muss ja auch eine unheimliche Breite an Fachwissen haben. Da habe ich viel aufgeschnappt, auch wie cool man bleiben kann bei höheren Dosen von Opiaten. Das war gut. Das war aber auch das Einzige, was gut war tatsächlich. Und da habe ich wirklich all das gelernt im negativen Sinne, worüber man heute sehr negativ nur noch in Palliativcare-Kursen spricht. Also sehr ungeplantes Sterben, panisches Rennen mit dem Patientenbett in Zytostatika-Raum, wo Patienten dann wirklich in Aufbewahrungsräumen für Krebstherapien schlussendlich gestorben sind und habe dann gedacht, es muss irgendwie auch besser gehen und hatte dann die nach mehreren Gesprächen und war schon immer sehr netzwerkaffin, habe Kontakte aufgebaut und das Gros war, musste 40 Jahre alt sein, musste gestanden im Leben sein. Als 22-jähriger Butcher kannst du dann auf gar keinen Fall in die Palliativpflege gehen, da bist du noch gar nicht groß genug für. Habe ich dann mich in Hamburg umgeguckt und nicht mehr in meiner Heimatstadt in Lübeck. Und da hat sich ein Palliativpflegeteam, hat mich dann eingeladen und wir haben uns im Gespräch sofort gut verstanden. Ich habe von meinem Wahleinsatz in Onkologie erzählt und bin dann in diesem sehr jungen Palliativpflegeteam dann aufgenommen worden, direkt nach meiner Ausbildung. Und das hat mich maßgeblich geprägt und so bin ich Palliativkraft geworden. Ich habe später meine Fachweiterbildung dort gemacht. Dann habe ich dort meine ersten Personalplanungserfahrungen gemacht, indem ich dann auch gefördert wurde durch meinen damaligen Pflegedienstleiter und die Einsatzplanung gemacht habe. Und habe dann, um es so ein bisschen kürzer zu fassen, verschiedene Exkurse gemacht. Ich bin in ein Geriatriekrankenhaus gegangen, wo eine Palliativstation auch darunter war. Sie haben es palliative Geriatrie genannt. Das fand ich spannend. Quasi Palliation in Verbindung mit Multimorbidität. Nochmal ein anderer Ansatz als diese schwer onkologische Palliativpflege. Dann bin ich später in die Zeitarbeit gegangen, habe darüber auch auf Palliativstationen eingesetzt und bin irgendwie dann über einen Umweg in Homecare-Bereich. Der Homecare-Bereich ist ja als Zulieferer ja auch teilweise sehr, sehr Onkologie und auch sehr Palliativ-Care-lastig. Bin ich dann im Vertrieb gelandet und über die kaufmännische Tätigkeit im Vertrieb bin ich dann in wieder eine Station zurück in die Zeitarbeit. Ich bin tatsächlich hauptberuflich in die Zeitarbeit gegangen und gar nicht im Palliativ-Care-Bereich und war ganz raus aus der Pflege und habe nur noch ehrenamtlich Kontakt zum Hospiz oder zum Palliativen gehalten und bin ein bisschen im Ehrenamt zum Beispiel Wünschewagen gefahren und habe dann später erst in der Covid-19-Pandemie wieder erst meine Pflegetätigkeit aufgenommen und fahre derzeit seitdem zweigleisig. Auf der einen Seite Leitungskraft in der Zeitarbeit als Niederlassungsleiter und auf der anderen Seite jetzt wieder in der SAPV seit einem Jahr als Palliativkraft. Die Verbindung war immer da. Das ist das, worüber ich mich auch definieren würde, als Palliativpfleger, weil hier quasi mein kompletter beruflicher Werdegang geprägt und gegründet worden ist sozusagen, aber jetzt zweigleisig mit zwei verschiedenen Tätigkeiten sozusagen halt. Die eine ist, na klar, Personal ist nicht sonderlich palliativ, das ist mir klar, aber ich glaube, es kommt rüber, wie es gemeint ist.
Ja, absolut. Und auch, warum das Thema nicht dunkel ist, weil es kann total schön sein, Menschen zu begleiten. Ich habe auch beide Seiten der Medaille erlebt in meiner Berufserfahrung, sogar da schon auch im ersten halben Jahr in der Probezeit damals und dachte auch so, oh, mache ich jetzt weiter. Das ist ja auch was einen sehr berührt und nicht so schön war. Und da sind damals die Angehörigen auf mich zugekommen und haben mich als kleine Schülerin angesprochen und haben sich dankt, dass ich so gut ihre Mutter gepflegt habe. Und deshalb habe ich in der Probezeit damals nicht abgebrochen. Auch so eine Geschichte, die mich bis heute prägt und dass ich weiß, dass das auch sehr schön sein kann, Menschen beim Sterben zu begleiten. Aber natürlich kenne ich auch die nicht so schöne Variante, wenn es halt eben nicht so gut läuft. Deshalb aber jetzt noch mal kurz ein paar mehr Fragen, weil der dein Fachgebiet ist.
Das Fachwissen.
Einmal hast du kurz den Fachbegriff SAPV gesagt. Ich glaube, den kennen Auszubildende nicht. Kannst du dem mal erklären, was ist das?
Wir unterscheiden im ambulanten Sektor. Mit ambulanter Sektor meine ich jetzt nicht die häusliche Krankenpflege oder die Pflege, sondern mit ambulanter Sektor meine ich alles, was nicht stationäre Krankenpflege ist, also aus Sicht der Klinik. Im ambulanten Sektor unterscheiden wir zwischen der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung, der sogenannten AAPV, und der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Die AAPV, die allgemeine Palliativversorgung, ist eine Leistung der ambulanten Pflegedienste. Und da gehört grundsätzlich jeder rein, der, wir nennen es jetzt mal, normal stirbt. Also symptomarm, schon auch eine irreversible Erkrankung hat, die zum Tode führt. Aber hier ist die Messlatte nicht so sonderlich hoch, um in diese Versorgung reinzukommen. Und es ist keine interdisziplinäre Versorgung, sondern das ist, sagt man, monodisziplinär.
Ja.
Gut, oder? Ansonsten haben wir jetzt einen neuen Begriff erfunden. Und SAPV hingegen ist keine Pflegeleistung, sondern eine interdisziplinäre Leistung aus dem 5. Sozialgesetzbuch, also aus der Krankenversicherung, und ist dahingehend eine besondere Versorgungsform, weil sie gezwungenermaßen von einem Team mindestens bestehend aus Ärzten und Pflegekräften kommen muss, von einem sogenannten Palliativ-Care-Team. Und dieses PCT, Palliativcare-Team, auch SAPV-Team, wegen der Versorgungsform genannt, kenne keine andere Versorgungsform mit Pflege und Arzt, sogar ein eigenes Institutionskennzeichen. Und mit diesem eigenen Institutionskennzeichen sogar auch eine eigene Pseudoarztnummer. Eine Pseudoarztnummer, das bringe ich jetzt einmal ganz schnell noch zu Ende.
Bitte.
Pseudoarztnummer, ein Kennzeichen sozusagen, das haben zum Beispiel Krankenhäuser und Palliativ-Care-Teams, wo quasi Zulassung und die verordnende Instanz, zum Beispiel bei einem Heilmittel, durch dieses Palliativ-Care-Team und nicht von den Arzt, der dieses Rezept ausgefüllt hat, erbracht wird sozusagen. Das heißt, im Grunde genommen ist dieses Palliativ-Care-Team ist eine 100% eigenständige Versorgungseinheit, und selbst wenn der Arzt seine eigene Praxis hat und die Pflegeperson einem Pflegedienst angehört und beide zusammen das Palliativ-Care-Team ergeben, ist immer noch das Palliativ-Care-Team eine eigenständige Versorgungseinheit, ist aus einem Netzwerk dieser beiden gebildet, sozusagen. Das ist die SAPV, eine Versorgungseinheit, wo alles aus einer Hand kommt, um palliative Krankenhausvermeidung schlussendlich zu praktizieren.
Die Berufserfahrung und das Zusatzwissen.
Beschreib doch mal deinen Arbeitsalltag in der ambulanten palliativen SAPV-Versorgung.
Ich habe eine Sache total vergessen. Die SAPV ist im Gegensatz zur APV, die unterscheidet sich in der Symptomlast. Die Palliativpatienten in der SAPV, die müssen ein sogenanntes komplexes Symptomgeschehen haben. Und dieses komplexe Symptomgeschehen, das ist, ich überfliege es ganz schnell, darin begründet, dass jemand besonders schwere Schmerzen, neurologische Symptome, exulzerierende Wunden, urogenitale Symptomatik, neurologische Symptomatik. Ich glaube, eins habe ich vergessen, aber psychiatrische ist dabei. Jetzt haben wir es, und eines muss mindestens davon ausgeprägt erfüllt sein. Ansonsten wäre es ein Fall für die sogenannte AAPV halt. Das ist ganz wichtig. Und dieses komplexe Symptomgeschehen und diese Grundlage aus der SAPV ist das gleiche Aufnahmekriterium auch fürs Hospiz. Dem einzigen Zusatz, dass die SAPV-Kriterien oder die SAPV-Versorgung nicht mehr ausreichend ist, sozusagen. Dann sind auch die gleichen Voraussetzungen an das Hospiz halt sozusagen erfüllt. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Peinlich. Macht nicht, Excel nochmal. Beschreib mal bitte deinen Arbeitsalltag.
mache einen kleinen Disclaimer dazu. Es gibt in jedem Bundesland gibt es eine eigene Rahmenvereinbarung um die SAPV. Deswegen gibt es Abweichungen dazu. Ich kann von meinem Arbeitsalltag erzählen, so wie in Hamburg ist. Es kann sein, dass wir Aufgaben erfüllen, die in anderen Bundesländern halt nicht durch die SAPV erbracht werden, halt, weil es einfach verschiedene Aufstellungen halt gibt. Sehr föderalistisch. In der SAPV oder Palliativpflegeteam ist es so bei uns, dass ich mache nur Spätdienste. Wir haben, wie im Stationären, wir haben eine Dienstübergabe. Wir treffen uns mit dem Frühdienst und gehen alle zumindest relevanten Patienten mit erwähnungsbedürftigen Inhalten. Wir sprechen über die, tauschen uns aus. Das ist sehr wichtig, weil mittlerweile ist die ambulante Palliativversorgung so groß, dass wir auch sehr viele Mitarbeiter sind. Es hat sich in den letzten 10 Jahren unheimlich viel getan, halt klar, weil es gibt immer mehr Verordner, es haben immer mehr mitbekommen, was für Patienten bei uns aufgenommen werden können. Die Pflegeheime möchten uns ja auch gerne in den Versorgungen auch haben, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Und wir kommunizieren über alles, was relevant ist, an Symptomen, an Angehörigen und Zugehörigen, die mit einer der tragenden Säulen der häuslichen Versorgung sind und müssen im Grunde genommen alles besprechen, woran die häusliche Versorgung hängt.
Aber ihr macht ja im Arbeitsalltag mehr Behandlungspflege und eben keine Körperpflege, richtig?
Genau, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir haben natürlich unsere Übergabe, wir fahren auf Tour, wir machen auf der Tour machen wir Symptomkontrollen, wir machen psychosoziale Gespräche. Das so ein bisschen in Klammern gesehen, weil wir nicht der ambulante Hospizdienst sind. Also wir sind nicht zum Begleiten da, sondern wir müssen die Leute mit ihren psychosozialen Bedürfnissen quasi auf der Ebene begegnen, dass sie häuslich so viel Halt haben, dass wir sie auch wieder sicher in den normalen Alltag entlassen können. Halt. Und damit sie nicht voller Angst sich in die nächste Symptomlast wieder reinsteigern können beispielsweise. Wir übernehmen behandlungsfähige Tätigkeiten aus der häuslichen Krankenpflege auch, weil in einigen Bundesländern die häusliche Krankenpflege ab der palliativen Vollversorgung halt nicht mehr parallel laufen darf. Es kann aber auch sein, dass wir mit einem ambulanten Pflegedienst parallel laufen, der die häusliche Krankenpflege macht. Dann sind wir in der Teilversorgung. Wir besuchen Pflegeheime. Wir machen ärztlich delegierte Tätigkeiten. Nicht wenig. Wir befüllen PCA-Pumpen, also Medikamentenpumpen mit Opiaten, mit Sedativern für die reguläre Versorgung zu Hause. Wir fahren zu Noteinsätzen. Das ist ein großer Punkt. Wir stellen die Notbereitschaft. Wir sind 24 Stunden erreichbar. Wir sind so groß, wir haben eine Hintergrundbereitschaft, die nachts ausrückt und komplett freigestellt ist. Und tagsüber fahren wir von unseren regulären Touren los, wer gerade in der Nähe ist. So, wir sind vorwiegend im Man macht es unbewusst ganz viel. Wir sind vorwiegend im Fallmanagement auch. Das heißt, wir sind natürlich in der Situation, dass wir zu Hause auch alles identifizieren müssen, woran eine häusliche Versorgung scheitern kann. Also Hilfsmittel, ja, wobei tatsächlich Hilfsmittel relativ schnell abgefrühstückt ist, muss man ja tatsächlich sagen. Halt, das, also zu Anfang so einer Palliativversorgung ist man relativ schnell dabei, dass man sagt, da kommt das Pflegebett.
Ja.
Aber ja, es gehört dazu, so ein Thema des Aufnahmegespräches. Aber
das ist ja mega, mega, mega viel. Also ihr macht ja wirklich in den Touren dann von, ihr gebt Morphium, erfragt die Symptome, die Schmerzskala, füllt, weiß ich, die Schmerzpumpe auf oder macht parenterale Ernährung, macht die Spräche, aber eben keine Körperpflege, im Zweifel noch ein Wundverband und so weiter. Und
wir leiten unheimlich viel an, ne?
Genau, ihr leitet dann weiter zum ambulanten Pflegedienst oder macht die Übergabe ins Heim an die Kollegen dort oder an die Ärzte halt, dass ihr dem Palliativmediziner irgendwas noch rückmelden müsst oder so. Also das ist schon sehr komplex, glaube ich. Und auch natürlich durchaus, wie du sagst, mit dem, man hat Notfallversorgung und durchaus auch mal Bereitschaft oder seine Tour ändert sich schnell mal, weil man dann doch während der Tour noch irgendwo anders ranfahren muss, weil da jemanden gerade schlechter geht.
Das Fallbeispiel.
Deswegen ein konkretes kleines Mini-Fallbeispiel. Kannst du uns irgendwas sagen, was dir so in Erinnerung geblieben ist oder irgendeinen schönen Fall? Weil wir haben ja gesagt, kann ja auch so schön sein.
SAPV ist im Grunde genommen, wenn Patienten aufgrund ihrer Erkrankung sterben sollen, müssen und alle Anzeichen an Symptomen und häuslichen Umstände schreien, auf diese Person kann auf gar keinen Fall zu Hause sterben. Diese Person muss unbedingt in ein Krankenhaus und dort bleiben am besten. oder in ein Hospiz gehen, ist die SAPV die Versorgungsform, die sagt, doch, wir kriegen das hin. Und zwar, weil wir sehr viele Menschen sind, die uns nur darum kümmern und um nichts anderes. Das ist das Tolle an der SAPV. Und die SAPV, die ist im Vergleich zu anderen Versorgungsformen, würde ich in ihrer Vorgehensweise mit einer der nachhaltigsten, die ich kenne, weil wir natürlich weitaus nachhaltiger unsere pflegerischen Entscheidungen treffen müssen, aber auch die Ärzte ihre ärztliche Entscheidung treffen müssen, weil wir fahren immer wieder weg. Wir sind für einen kurzen Zeitraum, am Tag sind wir da und das ist schon was anderes, als wenn jemand auf seinen Patientenruf im Zimmer drückt.
Ja.
Und das muss teilweise auch nochmal wesentlich nachhaltiger als auf einer Palliativstation tatsächlich sein, weil die natürlich in ihrem Kosmos arbeiten, ohne das jetzt halt irgendwie nochmal negativ abwerten zu wollen, sondern viele Dinge ergeben sich erst in der Häuslichkeit, viele Probleme ergeben sich erst in der Häuslichkeit und das ist eine unheimlich befriedigende Aufgabe tatsächlich, Menschen diesen großen Wunsch zu erfüllen, trotzdem zu Hause bleiben zu dürfen und auch dort sterben zu dürfen, obwohl alles wirklich Nein schreit. Das geht nicht. Vor allen Dingen, es ist ja alles geplant. Das ist das Schönste an dieser Tätigkeit. Und ich habe so viele Beispiele natürlich und könnte unglaublich lange verschiedene Geschichten erzählen. Mir sind verschiedene Geschichten im Kopf geblieben und entscheide mich jetzt einfach mal. Ich habe mal interimsmäßig einen kleinen Pflegedienst geleitet und habe dort diesen kleinen Pflegedienst in ein Palliativ-Care-Netzwerk auch hinzugeholt, sodass wir auch SAPV erbringen durften und habe ein ganz kleines Team gehabt, waren alles Altenpfleger und die hatten gar keine Berührungspunkte und ich habe das damals so intensiv erlebt, weil diese Altenpfleger waren alle aus der Langzeitpflege und die haben noch nie so klinisch gearbeitet, um es mal so zu sagen, halt noch nie so viele ärztlich delegierte Tätigkeiten gemacht und wir sind als Team in diese Versorgung reingewachsen. Es ist doch einfach was anderes, als wenn man in der häuslichen Krankenpflege halt Körperpflegen macht, AT-Strümpfe an- und aussieht und Insuline spritzt. Und wir haben diese Familie damals noch als häusliche Krankenpflege empfangen, haben dort den Auftrag gehabt, den Patienten, er hatte ein Bronchialkarzinom, parenteral zu ernähren. In der Palliativversorgung, gerade häuslich, wird nicht selten parenteral ernährt, muss man tatsächlich sagen, weil palliativ oder onkologische Patienten selten pflegebedürftig sind und ihre Selbstständigkeit häufig an der Unterernährung halt oder an der Ernährung halt hängt. Wir sowohl in der kurativen Onkologie als auch in der palliativen Onkologie halt genau gegen dieses Symptom halt mit künstlicher Ernährung vorgehen und haben diese Familie lange, aus palliativer Sicht lange, da begleitet, das waren 4 Monate. Und dann kam irgendwann die Infarktprognose und das funktioniert alles nicht mehr. Und er hat alles mitgenommen, was nur ging. Er hat eine Peritonealkarzinose gehabt, er hat viel Übelkeit, Erbrechen gehabt, er hat starke Schmerzen gehabt. Er ist eine Ehefrau gewesen, die viel Unsicherheit hat. Aber es hat dort auch alles funktioniert, was man so an Maßnahmen wie in einem Palliativcare-Kurs halt angeleitet hat. Wir konnten Kontrolle über diese Situation zu Hause gewinnen. Wir haben mit Absprachen mit dem Arzt haben wir die richtigen Fragen stellen können, um die Auslöser zu finden, warum die Schmerztherapie nicht funktioniert. Es sind ja so diese einfachen Fragen, ja. So, okay, Sie haben morgens Schmerzen. Wann nehmen Sie denn Ihre Tablette ein? Haben Sie schon mal versucht, Ihre Tablette im Bett noch zu nehmen und dann noch mal eine halbe Stunde liegen zu bleiben? Und der Tag ist gerettet. Warum hilft Ihr Bedarfsmedikament nicht aus? Wie lange warten Sie denn, bis Sie Ihr Medikament nehmen? Ja, immer bis gar nichts mehr geht. Ich will ja auch gesund bleiben. Und da merkt man schon dieses Paradoxe auch so. Ich will ja gesund bleiben. Hat schwerste Erkrankung, schwerste Schmerzen. Nehmen Sie bitte ganz frühzeitig Ihr Bedarfsmedikament, damit Ihr Tag nicht verloren ist. Die haben wirklich dadurch von schlimmsten Tagesabläufen wieder einen so großen Zugewinn an Lebensqualität. Da konnten meine Kollegen ganz, ganz viel dran lernen. Irgendwann hat auch das nicht mehr gereicht. Und wir haben in Zusammenarbeit mit dem Palliativarzt und Onkologen, also es war eine Doppelrolle auch, so wie wir ja auch zuerst in der Doppelrolle waren, sind wir dann auch auf eine Medikamentenpumpe umgestiegen, haben mit Morphinsulfat gearbeitet, haben das aus der Rufbereitschaft gemacht, sind also auch mit einer Pumpe aus dem eigenen Lager gekommen. Der Onkologe hat uns schnell mit Opiaten ausgestattet und alles rezeptiert. Haben wir zuerst stufenweise die Opiate erhöht, konnten wirklich zusammen mit den Kollegen dann halt auch jeden Tag den Bolus auslesen. Ich konnte zeigen, hey, wenn jemand sich so viele Boli am Tag gibt, ist so der richtige Zeitpunkt, wo man jetzt den Onkologen anruft oder den Palliativarzt anruft und sagt, wir sollten mal die kontinuierliche Rate langsam hochschrauben, damit gar nicht erst in diese Notsituation kommen. Und es endete auch darin, dass irgendwann es zu einer Peritonealkarzinose kam, zu einem Ileus und wir dann auch die parenterale Ernährung absetzen mussten. Wir auch aufpassen mussten, dass nicht weiter MCP genommen wird, ne, weil Darmperistaltik und Co., das sind alles Dinge, die wir beobachten, weil kein Assistenzarzt täglich seine Visite macht, so, bei dem wir auch terminal palliativ sedieren mussten. Und das war so besonders und so intensiv, weil die Angehörige, die war uns sehr zugewandt und sie hat wie alle anderen natürlich gesagt, warum kriegen Sie meinem Mann denn nichts mehr zu essen? Warum machen Sie das? Und das ist ja so tief in uns eingespeichert. Uns geht es gut, wenn wir essen. Wer Kinder hat, kennt das halt so. Mein Kind geht's nicht gut, es isst nicht mehr. Und wenn mein Kind isst, es geht ihnen langsam besser halt. Und sie hat sich alles erklären lassen. Wir haben ihr erzählt, das ist natürlicher Vorgang. Wir wollen den Körper nicht weiter belasten. Und schauen Sie hier, Ihr Mann liegt im Bett, die Mimik ist frei, der Muskeltonus ist schlaff, es wirkt alles gut hier. Und wenn Sie Sorgen haben, wir kommen vorbei, wir können uns auch nochmal zu Ihnen setzen, wir können Ihnen sagen, was zu tun ist, wir können weiter dafür Sorge tragen, dass es Ihrem Mann gut geht und wir können, wenn Sie sich nicht sicher sind, können wir auch vorbeikommen und uns nochmal selber ein Bild davon machen, ob es Ihnen wirklich gut geht. Normalerweise haben wir immer eine deutlichere Grenze gezogen, also in Palliativ-Care-Teams, in denen ich gearbeitet habe, aber hier war es so, das war der erste große palliative Fall. Der Mann ist natürlich irgendwann verstorben und ganz intensiv erlebt die Ehefrau. Sie hat sich so oft bedankt, weil sie gesagt hat, ich hätte das niemals geschafft, wenn sie nicht alles im Blick gehabt hätten. Wir haben uns tatsächlich mit der Frau nochmal getroffen. Wer palliativ arbeitet, der kennt so ein bisschen dieses Loch. Normalerweise sind wir raus ab der Situation, wenn unser Patient verstorben ist. Und sie hat uns eingeladen und wir haben erleben dürfen, wie sie ihre Trauer verarbeitet hat und wie sie mit dem Verlust ihres Mannes halt weiterleben durfte. Und sie war so glücklich, auch uns ihr Enkelkind noch vorzustellen und zu zeigen, wie ihr Leben weitergeht und also welches Stück Leben ihr Mann quasi auch in die Nachwelt mit ihrem Enkelkind sozusagen gegeben hat. Und hier lief alles glatt. Trotz aller Symptomlast dieses Patienten, ihres Ehemannes, lief alles perfekt für sie. Alles war gut. Wir haben bei aller Widrigkeit haben wir so viel Normalität wiederherstellen dürfen, obwohl es gar nicht hätte sein dürfen. Und das ist schön. Das macht, auch wenn das böse klingt, das macht Spaß. Das macht Spaß, Menschen diese Momente zu Hause noch bereiten zu können, dass sie noch mit ihren Enkelkindern zu Hause noch spielen dürfen. Hier, guck mal, Opa hat hier seine Drogenpumpe. Die sagen ja wirklich sowas halt. Und die lachen am Tisch dabei. Macht Spaß, den Leuten noch schöne Momente in ihrem Garten dadurch zu bereiten. Es macht Spaß, Menschen eine bessere Trauer zu ermöglichen, weil sie wussten, ich habe alles zu Hause geschafft. Und auch die, die es nicht zu Hause schaffen, bereiten wir die Chance, es auszuprobieren, ob es zu Hause möglich ist. Bleibt mir im Gedächtnis und das ist auch immer wieder schön zu erleben.
Wunderbare Beispiel, sehr ausführliche Beispiel und auch sehr klassisch vielleicht auch für die Fälle, die immer so in den Büchern sind, beziehungsweise die ja auch, wie du so schön sagst, die man ja auch lernt im Kurs, alle Symptome gut zu managen. Und dieses Loch verstehe ich auch, weil man ist ja so intensiv mit den Menschen dann zusammen und in dieser Familie und hilft bei diesen komplizierten Symptomen und ist Ansprechpartner und gibt sein Fachwissen ja auch an die Angehörigen weiter. Und dann verstirbt derjenige gut, gepflegt, ohne Schmerzen und quasi dieses ist ja fast wie dieses Endziel, was man ja erarbeitet, weil das ist ja klar, dass das das Ziel ist. Zwar für uns alle, aber im Fall der Palliativpflege ist es ja noch mehr das Ziel, dass dieser Prozess gut begleitet wird. Und dann hat man keinen Kontakt mehr mit der Familie. Das ist, glaube ich, komisch.
Was halt nochmal ganz, ganz absurd ist jedes Mal, da werde ich mich auch nie dran gewöhnen, ist, wenn jemand verstirbt, wie jede andere häusliche Versorgungsform, ja, wir müssen uns nochmal den Leistungsnachweis unterschreiben lassen, ne? Ja, das ist es dann. Hier unten bitte die Unterschrift, so, ne? Das ist schon so,
Ja,
und
ja.
Da ist dann Ende.
Ja, hat ein komisches Geschmäckle, weil man ja auch eine andere, jetzt keine private Bindung, aber man hat ja eine Form von emotionaler Bindung ja aufgebaut, die man ja auch braucht. Ist ja ein Vertrauensverhältnis. Es geht um den Partner, um Menschen, den man liebt oder ein Familienmitglied und man gibt denen ja in treue Hände sozusagen. Und das ist ja auch mit Lehrern, wer Kinder hat, wenn eine gute Kita ist und eine gute Betreuung dort ist, dann hat man bestimmte andere Beziehungen vielleicht zu der guten Erzieherin oder zu der guten Lehrerin und ist dann ja auch mit traurig, wenn Kind die Klasse wechselt oder die Kita-Zeit vorbei ist. So ähnlich ist es ja dann hier auch, dass diese Bindung ja schon auch eine Art Trennungsgefühl macht, wenn sie vorbei ist.
Das Facettenreiche ist, wir versorgen ja in der Erwachsenen-SHP ab 18 Jahre. Wir haben auch minderjährige Kinder in den Haushalten. Wir haben Patienten, die in Wohngemeinschaften wohnen. Wir haben in Hamburg teilweise Patienten, die in Schrebergärten wohnen und noch Bestandsschutz haben. Man erlebt sehr, sehr viel. Man erlebt wirklich sehr vielfältige Herausforderungen, die es in stationären Versorgungsformen einfach nicht gibt tatsächlich halt. Und das ist schon wirklich spannend, aber auch sehr, sehr aufwendig tatsächlich.
Die
Dann kommen wir doch mal zum Fachwissen. Wir haben so viel Fachwissen von dir schon gehört. Ich würde mal schnell in 5 Minuten noch mal so ein bisschen wiederholen. Was du schon gesagt hast, ist der Unterschied zu APV und SAPV. Grundsätzlich palliative Pflege. Was das ist in der Gesundheitsversorgung, hast du auch schon eingeordnet. Es ist eine Verbesserung der Lebensqualität des Patienten, der Patientin. Das konzentriert sich aber auf schwere, oft lebensbedrohliche Erkrankungen, also nicht heilbare Erkrankungen. Und wichtig ist hier bei dieser palliativen Pflege, warum sie auch diesen Begriff hat, ist der Ziel der Linderung all dieser belastenden komplexen Symptome, vorwiegend Schmerzen, psychologische, soziale und spirituelle Unterstützung. Und es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der emotionale, soziale sowie spirituelle Bedürfnisse, sicherlich auch das Eingehen auf Religionen, Glauben oder Aberglauben. Der Aberglauben fängt ja schon an, dass man ein Fenster vielleicht öffnet, nachdem jemand gestorben ist. Ein ganz kleines Beispiel von vielen vielleicht oder eine Kerze anzündet. Das interdisziplinäre Team, auch schon erwähnt, ihr seid multidisziplinär, kann von einem Hospizbegleitdienst-Ehrenamtler bis zum Palliativmediziner, Onkologe, Seelsorger, Psychologe, Sozialarbeiter und ähnlichem reichen. Wir haben das Symptommanagement, was du sehr gut in deinem Fallbeispiel beschrieben hast, nämlich effektives Management der Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Müdigkeit, anderer belastender Symptome. Erbrechen hattest du in dem Fallbeispiel noch genannt gerade. Und gerade dieser Ernährungsmanagement ist ja auch sehr elementar. Dann die Kommunikation, wichtig, einfühlsame Kommunikation, gerade mit den Angehörigen, Diagnose, Behandlungszielen und Pflegewünschen. Die Zentriertheit bei den Patienten, Wünschen und Werten und auch dem Patienten da gut zu informieren und Zustimmung zu bekommen. Angehörige zu unterstützen und zu beraten. Und die ist halt auch wichtig, wirklich frühzeitig zu integrieren. Das heißt, wenn jemand so einen Symptomverlauf hat und viele Symptome hat, frühzeitig so ein palliatives Pflegeteam hinzuzuziehen, sodass möglichst dieser Verlauf, bis das Sterben passiert ist, gut zu betreuen. Und das hast du ja grob kurz, ganz kurz angedeutet. Wer genau hingehört hat, hast du gesagt, es waren jetzt 4 Monate. Das klingt so wie so ein Standardverlauf. 4 Monate ist, glaube ich, so eine gute Zeiteinschätzung, bis dann jemand vielleicht verstorben ist. Die Statistik sagt 3 Monate bis ein halbes Jahr. Ist so die meiste Zeit, die man so hat, bis dann jemand verstorben ist. Das ist so die Range der Statistik. Und deswegen soll man da frühzeitig schon integriert werden. Und die Lebensqualität ist hier der Vorrang. Also wie du auch gerade beschrieben hast, die Lebensqualität wurde gesteigert von der Ehefrau sowie vom betroffenen Patienten, dem Ehemann. Ethisch-rechtlich sind hier die Fragen natürlich der Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Einhalten der rechtlichen Vorgaben. Auch zur Symptomlinderung braucht man ja immer eine Rezeptierung für BTM und ein doppeltes Augenprinzip, wenn man BTM irgendwie verabreicht, muss es auch gut dokumentiert werden. Und die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ja hier wirklich wichtig. Also haben wir alle schon so an wichtigen Fachwissen, was man in der Ausbildung auch ringsum um palliative Pflege lernt, ganz kurz zusammengefasst und in deinem Fallbeispiel gehört.
Ein paar Dinge würde ich gerne ergänzen, wenn das...
Dann ergänz doch gerne alles, was du möchtest.
Ich finde tatsächlich bei dieser Linderung von Schmerzen und Symptomen, ich finde tatsächlich eins nochmal ganz wichtig im Unterschied zu der kurativen, also zu der heilenden Medizin ist, wir in der Palliativversorgung, wir nehmen ja durchaus auch in der Behandlung der Symptome auch eine Sache in Kauf, und zwar tatsächlich, dass unsere Maßnahmen auch lebensverkürzend halt sein können. Halt, ne? Also das klingt jetzt erstmal grausam, aber wir geben auch zum Beispiel Leberkranken Schmerzmedikamente, starke Opiate, die tatsächlich sich auf den Verlauf der Lebererkrankung negativ auswirken. Aber wir verleihen der letzten Zeit bis zum Lebensende damit halt auch mehr Lebensqualität und nehmen halt Leidenszeit halt so, ne? Also Leidenszeit versus Lebenszeit. Und das ist ein Aspekt, der, glaube ich, wenig gesehen wird, dass wir halt ohne Rücksicht auf klinische Daten halt wirklich halt Symptome lindern halt so. Deswegen messen wir ja auch beispielsweise wenig Vitalparameter und Ähnliches in der Palliativversorgung, weil, naja, also vielleicht magst du einen niedrigen Blutdruck haben, aber wenn du keinen Schwindel hast und sonst keine Probleme damit, dann lass ihn doch niedrig sein. So. Also es hat keine Konsequenz auf das Weitere halt. Der ganzheitliche Ansatz, da mache ich jetzt gar nichts dazu. Was mir noch aufgefallen war beim interdisziplinären Team. Ich weiß tatsächlich, dass immer von dem großen Behandlungsteam gesprochen wird in der Palliativversorgung. In der Praxis ist es so, dass das Palliativcare-Team in meisten Fällen nur aus Pflege und Arzt besteht. so Sozialarbeiter und Psychologen Ressourcen aus dem Krankenhaus, die dann einfach ein bisschen mehr mit abgerufen werden. Aber die einzigen, die wirklich nur für die Palliativversorgung da sind und für nichts anderes, ist die Palliativmedizin und die Palliativpflege halt. Und wenn man sich in den ambulanten Sektor umguckt, im Hospiz arbeiten auch nur Pflegekräfte und die Palliativärzte kommen von außen beauftragt dazu. Und bei der SAPV ist es auch so, dass die Mindestvoraussetzungen Pflege und Arzt sind und hat dieses Palliativcare-Team nochmal ein Konzept, wo Sozialarbeiter und Psychologen mit integriert sind, dann ist das eine Sache der Rahmenvereinbarung, die dann halt getroffen wird. Aber tatsächlich Psycho-Onkologen, ambulante Hospizdienste und Co., das sind alles dann Netzwerke, die hinzugezogen werden, aber es ist keine SAPV-Leistung halt, genau. Und kann jetzt natürlich mit ganz viel Klein-Klein anfangen, aber mir ist noch wichtig zu betonen, dass die Palliativpflege, die muss gar nicht so schwer sein, die Diagnose, weil die Palliativpflege, die erbringen wir Pflegekräfte alle. Dafür muss man gar nicht in einem Palliativ-Care-Team sein. Wir haben in allen Pflegeausbildungen das Sterbeseminar gehabt.
Genau.
Und wenn man, meine damalige Palliativ-Care-Trainerin, die hat gesagt, Palliativ-Care und Palliativpflege geht im Grunde genommen schon los, wenn eine ältere oder auch jüngere Person eine Morbus-Alzheimer-Diagnose kriegt, weil sie ist irreversibel, sie ist nicht heilbar, sie führt früher oder später zum Tod. Sie hat noch lange nichts mit Sterben zu tun, aber wir widmen uns nicht der Heilung der Erkrankung, sondern widmen uns in der Langzeitpflege ausschließlich der Lebensqualität der Morbus-Alzheimer-Erkrankten. Diese Unterscheidung zwischen der Palliativpflege und der Versorgung von Patienten in der terminalen Phase, in der präfinalen Phase, die ist doch sehr, sehr wichtig, die leider zwischendurch auch verloren geht halt. Also
der Hinweis, sehr guter Hinweis.
Wir versorgen und ernähren selbstverständlich Palliativpatienten und was in der präfinalen Phase passiert, ist was ganz anderes. Und Palliativkompetenzen hat jede Pflegekraft grundsätzlich. Die einen mehr, die anderen weniger, je nachdem, was ihre Aufgabe ist.
Oder in welchem Fachgebiet man später arbeitet, aber lernt man grundsätzlich in der Ausbildung. Ja, und die haben auch heutzutage noch das Sterbeseminar. Die fahren dann immer als Kurs eine Woche irgendwo hin und besprechen den großen Inhalt dazu, haben aber davor und danach noch Inhalte dazu. Und auch im ersten Lehrjahr wird so ganz grob schon mal gesagt, zum Beispiel, wie stirbt jemand, welche Phasen gibt's und wie sieht eine Leiche aus, wie versorge ich eine Leiche. Einfach auch, dass die im ersten Praxiseinsatz ein bisschen vorbereiteter sind, weil es kann ja auch sein, dass im ersten Praxiseinsatz ihnen das schon begegnet. Und wenn man das erste Mal so etwas erlebt, ist das schon auch was, wo man, wenn man ein bisschen drauf vorbereitet ist, theoretisch zumindest, vielleicht auch ein bisschen besser mithandeln kann, als wenn man so völlig überrascht ist, wie das dann aussehen kann oder wie es sich gestalten kann. So oder so wird man das, glaube ich, nie vergessen. Ich glaube, viele Pflegefachkräfte da draußen, die uns jetzt hören, werden noch sehr genau wissen, wie der erste tote Mensch war, den man gesehen hat. Und das ist so ein Erlebnis, glaube ich, was man behält, wenn es der allererste ist.
Die Sterbeseminare sind, glaube ich, auch, ich glaube, das ist in keinem Curriculum so ausdrücklich drin, aber auch meistens an sehr spirituellen Orten, so in Klostern und auf jeden Fall erstmal raus aus dem Leben, damit sich die zukünftigen Pflegefachpersonen sicher auch auf wirklich intensiv auf diese Situation vorbereiten können. Ich finde das auch wichtig und gut tatsächlich.
Also es ist nicht vorgeschrieben im Curriculum, dass man da irgendwo hinfahren muss. Das machen viele Schulen, weil sie das angenehmer finden als im Schulkontext. Dann werden ja auch meistens irgendwelche Fahrten mit Beerdigungsinstitut oder wir gehen auf den Friedhof oder ähnliches mit verbunden oder eine Sektion mit verbunden. Das ist wie so eine Projektwoche, wird meistens ja auch organisiert. Das ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Nur der grobe Inhalt ist ja vorgeschrieben. Und wie man das dann umsetzt, obliegt dann schon noch der Schule.
Die Analyse.
So, nun aber noch zu dem, dass der auch im Examen vorkommen kann. Und deswegen war deine Ergänzung auch sehr, sehr gut mit der palliativen Pflege, dass man die ja auch bei zahlreichen anderen Erkrankungen und in der Ausbildung so grundsätzlich lernt und auch bei vielen Patienten macht, unabhängig davon, ob es dann die präfinale Phase ist, weil man die Lebensqualität ja in den Vordergrund stellt und Symptomkontrollen macht. Ich hatte jetzt noch ein bisschen überlegt, ob wir dein Fallbeispiel nehmen oder eins, was so möglicherweise im Examen rankommt. Aber ich würde es einfach mal das Fallbeispiel vorlesen. Geht auch ganz schnell, ist ganz kurz, beziehungsweise grob zusammenfassen. Frau Steinbach ist 68 Jahre alt und hat fortgeschrittenen Lungenkrebs. Passt also vielleicht auch zu dem Fallbeispiel, was du gerade erzählt hast. Und sie hat Chemotherapie und Bestrahlung bekommen. Und es war dann aber als nicht heilend gekennzeichnet. Sie leidet unter diesen Symptomkomplexen, starke Schmerzen, Atemnot und Angstzustände. Und der Ehemann pflegt sie jetzt. Und der hat aber auch selbst so gesundheitliche Probleme und möchte sie aber bestmöglichst unterstützen. Dann kommt die palliative Pflege schon ins Spiel als interdisziplinäre Team. Weil jetzt ja auch gehört, haben ja Palliativmediziner und palliativ ausgebildete Pflegefachpersonen. Es geht dann um die ambulante Versorgung und die Lebensqualität steht im Vordergrund. Zunächst bekommt sie einen Schmerzbehandlungsplan mit Opioiden. Ergänzende Schmerzmittel noch dazu und die Dosierung wird regelmäßig überprüft und angepasst an ihre Schmerzen, sodass die Schmerzen möglichst gelindert sind, so wie bei der Atemnot-Sauerstofftherapie geschult werden spezielle Atemtechniken. Die Medikation wird je nachdem immer angepasst, um die Lungenfunktion zu unterstützen. Die Bewältigung und Entspannungstechniken, Angstzustände oder ähnliches werden besprochen mit dem Ehemann sowie mit Frau Steinbach. Es muss auch ein bisschen was organisiert werden, wie zusätzlich eine Haushaltshilfe vielleicht für den Ehemann oder noch normaler ambulanter Pflegedienst für die Körperpflege und eventuell im Netzwerk ein Seelsorger oder Ehrenamtler, die dann noch begleiten für Trost und Trauer. Und die Wünsche sind immer relevant und es sollten auch entsprechend gemeinsam Behandlungsziele festgelegt werden und die Patientenverfügung müsste abgefragt werden, um Wünsche zu respektieren. Dem Ehemann kann man hier raten, in eine Angehörigengruppe zu gehen zur Entlastung. Es gibt ja auch viele Pflegeberatungsstellen und auch Beratungsstellen für pflegende Angehörige, die hier gut beraten für die Entlastung, sodass man hier dann auch schon ein bisschen Netzwerkarbeit macht und das Netzwerk ausnutzt, was man vielleicht hat, je nach Fall. Aber für Frau Steinbach und ihren Ehemann ist es vielleicht schon wichtig, weil die beide sehr belastet wirken, um diese psychologische, soziale Unterstützung zu haben und auch den Ehemann ein bisschen zu entlasten und die verbleibende Zeit gemeinsam bestmöglich nutzen zu können. Ist das ein realistisches Fallbeispiel?
Im Groben und Ganzen ja, würde ich sagen. Im Groben und Ganzen, das sind so verschiedene Detailsachen. Wir gehen von oben sozusagen durch jetzt, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, Frau Steinbach mit ihren 68 Jahren ist zwar jetzt nicht eine super junge Patientin, aber wird schon beim Alter jetzt einmal ansetzen. Es ist eine schon verhältnismäßig junge Patientin. Das ist jetzt
kein Geriatriefall. Die ist ja gerade erst frisch in Rente. Ja.
Es ist kein Geriatriefall oder ähnliches. Sie wird durchaus ihre Pläne und auch langfristigen Ziele fürs Leben noch haben. Und ich schätze mal jetzt grob ein, dass ihr Ehemann auch in dem Alter ist. Und man kann schon erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass die Hauptdiagnose als auch die Infarktdiagnose richtig handfeste Lebenskrisen sind. Also die Kommunikation ist hier schon eine ganz andere, als wenn wir eine 85-jährige Geriatriepatientin haben, die sagt, viele warten ja fast schon darauf sozusagen halt, ne, dass sie jetzt langsam mal halt aus der Welt treten können. Hier haben wir einen schmalen Grat schon mal. Und hier ist eine besondere psychosoziale Komponente, auf die man als Team sensibel und besonders eingehen muss.
Perfekt. Ich ergänze gleich mal, weil am Anfang kann man ja natürlich sagen, wer spielt da alles eine Rolle? In dem Fallbeispiel ist der Ehemann, sie und der Palliativ Pflegeteam, die ganzen anderen vielleicht hinzugezogene Netzwerkgruppen. Und du hast auch gesagt, gerade, dass es ja eine Krise ist. Und somit würde ich gerne mit den Pflegeproblemen gleich anschließen.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Weil Krise, Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit sind Pflegediagnosen. Wir haben den beeinträchtigten Gasaustausch. Wir hatten eine veränderte, vielleicht spontane Atmung. Sie hatte auf alle Fälle Atemprobleme, war beschrieben. Sie könnte hier auch eine veränderte Ernährungsproblematik haben, weil wenn man Atemnot hat, dann schluckt man nicht so gerne. Also man isst dann auch vielleicht nicht so gerne bei der Atemnot. Sie hat auf alle Fälle Schmerzen und zwar chronische Schmerzen. Und sie hat halt diese ganzen psychologischen Sachen und sie hat auch Übelkeit, war ja angegeben, und hat dann vielleicht auch eine Müdigkeit, weil sie nicht gut schläft durch die Schmerzen. Man erfragen, wie ihr Schlafverhalten ist. Und sie hat ein verändertes Coping, also eine veränderte Bewältigungsform. Sie müssen sich ja damit auseinandersetzen, dass der Tod vor der Tür steht, ist ja auch für den Ehemann dann wichtig. Diese Machtlosigkeit und Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung sind ja auch alle Pflegediagnosen. Und diese Trauer, auch eine Pflegediagnose. Also sehr viele psychoemotionale Pflegediagnosen, die da immer, das sind nicht immer nur die körperlichen Symptome, also ganz viele psychoemotionale Pflegediagnosen. Deswegen lassen sich nicht immer klar erkennen und die muss man auch manchmal rauskitzeln oder im Gespräch findet man die erst raus. Kann man jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, die psychoemotionalen Diagnosen.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Was kommuniziert und berät man denn dann so? Was würdest du da so beraten?
Was würde ich da so beraten? In so einem Fall ist es ja so, man tritt jetzt nicht irgendwie Tür ein und sagt so, komm, jetzt unterhalten wir uns mal über ihr Sterben. So funktioniert das natürlich nicht. Sondern man hat in Anbetracht dessen, wir haben hier eine relativ junge Patientin, wir haben einen Ehemann dazu und man muss alle Faktoren ganzheitlich hier betrachten. So, sie werden ihre Pläne fürs Leben haben. Sie sind aber vermutlich, wenn man das jetzt weiterspinnt, aber auch sehr, sehr lange ein Paar, sehr, sehr lange verheiratet, dass wir durchaus auch einen Ehemann haben, der schon in einer Trauer ist, wo er weiß, es kann so nicht weitergehen. Er weiß aber auch gar nicht, wie es ist, dass es ohne seine Frau weitergeht. Also wir haben eine Person, die weiß wahrscheinlich gar nicht, wie es ist, erwachsen zu sein oder Rentner zu sein als Witwer, als Single. Und das ist ein schmaler Grat, auf den wir uns hier halt bewegen. Jedes Symptom, was hier genannt ist, sowohl die Schmerzen, die Atemnot und die Angstzustände und die damit verbundenen Pflegediagnosen, die treten nicht alleine auf. So eine Schmerztherapie als solches lässt sich niemals ausschließlich nur mit Opiaten oder mit Co-Analgetika behandeln, sondern ein Schmerz wird wesentlich intensiver erlebt, wenn es eine soziale Not dazu gibt, wenn es Umweltfaktoren dazu gibt. Deswegen meinte ich vorhin einmal, es lässt sich nicht trennen. Und wir als Palliativ-Care-Teams, wir widmen uns jedem einzelnen Symptom natürlich mit gewissen Erfassungsskalen. Also das gängigste natürlich ist so diese ganz normale numerische Rating-Skala halt. Ne? Also wie geht es Ihnen jetzt im Ruhezustand von 0 bis 10 halt, 0 gar nichts, 10 das Stärkste. Und das andere sind die Schmerzspitzen. Wann treten sie auf? Ab wann handeln sie? Wie handeln sie? Was machen sie? Das ist ja auch nicht immer gleich das Bedarfsmedikament, sondern vielleicht legen sich die Leute erstmal hin halt und geht so weit, dass man auch tatsächlich erfragt, wie sich das auf die Tagesgestaltung halt widerspiegelt. Also so, wie man das halt auch in der klassischen Pflegeplanung halt tatsächlich halt kennt. So, ne? Also wie können wir auch ein Stück weit halt mit ihren Ressourcen arbeiten, dass sie besser über den Tag halt auch kommen. Und wir arbeiten uns häppchenweise vor, gerade in diesem Lebensalter, um dann Schritt für Schritt alle wichtigen Themen abzuhaken, um alles vorzubereiten, damit diese Patientin ihr Wunschsterben, das klingt, fühlt sich komisch an, ne? Ja. Um ihr Wunschsterben zu ermöglichen halt.
Genau, ja. Aber das ist es ja, das klingt nicht komisch und das ist der richtige Begriff.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Von den Berufsgruppen, die dann so genannt sind im Fall, klang ja sehr viel irgendwie noch Sozialarbeiter und Seelsorger und so. Was ist denn so das klassische Netzwerk, auch wenn es nicht zur abrechnungsfähigen Palliativpflege zählt? Ist es realistisch, dass man da noch einen Seelsorger hat oder den Ehemann zu einer Angehörigengruppe oder irgendwo zur Pflegeberatung schickt?
Der Standard an sich, so wie auch in der normalen kurativen Medizin im Krankenhaus, ist erstmal, da kommt jetzt bei so einer Diagnose kommt ein Palliativkonsiliardienst oder es geht auf die Palliativstation. Das sind zwei verschiedene Ansatzweisen, wie ein Krankenhaus beigeht, um, ich nenne es jetzt mal palliative Zusatzleistung, also alles, was eine normale Krankenhausleistung übersteigt bei palliativen Fällen, um den Symptomen und der sozialen Not der Leute halt gerecht zu werden, geht man dabei und widmet sich erstmal nur der Symptomenlast. Der Sozialarbeiter Mitarbeiter, der ohnehin ja auch da ist, der wird im Rahmen des Fall- oder des Case-Managements beauftragt, die Versorgung für nach dem Krankenhaus zu organisieren, die sozialrechtlichen Dinge auch nochmal anzuleiern. Sprich, wie sieht es aus mit Renteneintritt? Gut, in dem Alter jetzt nicht halt. Wie sieht es aber auch aus mit Beantragung von Pflegestufe, also Eilantrag, und würde anfangen, ein Versorgungsnetzwerk herzustellen aus Lieferanten, sprich, es geht ja im Grunde genommen bei der Apotheke los halt. Auf Palliativstationen können Rezepte ausgestellt werden. Deswegen habe ich auch gerade die, was auf einer normalen Station ja nicht so gängig ist halt, geht weiter mit Hilfsmitteln halt. Bei dieser Erkrankung kann das durchaus auch sein, dass zum Beispiel auch ein Inhalationsgerät halt noch aufgeschrieben wird und ähnliches. Und von hier aus kann je nach Fall auch direkt ein SAPV-Team tatsächlich beauftragt werden. Ein SAPV-Team wird über eine Verordnung, über eine SAPV-Verordnung ausgegeben.
Genau.
Eine Verordnung, die im Krankenhaus geht, sie 7 Tage, und dann muss einer der niedergelassenen Ärzte weiter verordnen.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Deshalb an der Stelle gleich das rechtlich einzuordnen, finde ich ganz gut. Rechtlich müssen die Schüler ja auch immer wissen. Hast du auch ganz am Anfang der Folge schon gesagt, wir befinden uns im Sozialgesetzbuch Nummer 5 der Krankenkasse, rechtlich gesehen. Und deshalb hier auch die Verordnung, weil es ja dann eher über die Behandlungswege abgerechnet wird und über die Krankenkasse abgerechnet wird. Deswegen brauchst du die Verordnung. Weitere rechtliche Sachen standen da drin im Fallbeispiel, nämlich die Versorgungsvollmacht und Patientenverfügung. Das ist aber natürlich auch in der Klinik bei einer Standardaufnahme. Da fragt man das ja immer, hier hat es einen noch größeren Stellenwert, und du hast Sachen noch erwähnt wie Hilfsmittelverordnung und so weiter. Das sind ja auch nochmal extra Gesetze. Es gibt ein Medizinproduktegesetz, dass man in die Medizinprodukte geschult sein muss, die man anwendet. Und es gibt eine Hilfsmittelverordnung, also welche Hilfsmittel sind wie zu rezeptieren, wenn du warst ja auch als, wie hast du den dann vertreten? Vertreter für einen Medizinproduktehersteller, Provider, da weiß man das ja sogar noch intensiver, weil gut immer auf den Rezepten stehen muss, inklusive der richtigen Produktnummer und so weiter, dass das alles vernünftig abrechenbar ist. Ein bisschen Bürokratie im Hintergrund und Recht ist ja trotzdem da.
Genau, und die Patienten sind aber tatsächlich erstaunlich gut versorgt, muss man tatsächlich sagen halt. Die Verordnungen gehen relativ gut aus dem Krankenhaus. Das ist vielleicht auch eine strukturelle Sache. Es gibt Krankenhäuser, die gehen auch mit Berufsgruppen halt bei, die jetzt in dem Fallbeispiel halt nicht dabei sind. Ich kenne es aus diesem geriatrischen Krankenhaus mit der Palliativstation, wo ich war, haben Ergotherapeuten das mit den Hilfsmitteln gemacht, so was natürlich auch Sinn machen kann aus deren Sicht. Das würde jetzt ein normales oder ein anderes Krankenhaus mit eher einer onkologischen Ausrichtung würde da jetzt nicht mit Ergotherapeuten beigehen, sondern eher aus der Pflege heraus halt und mit den Sozialarbeitern dabei gehen. Psychologen sind ja auch genannt worden, kenne ich in der Form in der Palliativversorgung wirklich nur bei ganz besonderen Krisen. Ich habe das Fallbeispiel gelesen und lange überlegt, wie kann das eigentlich sein? Und ich komme wieder auf diese Aussage, die ich eben getätigt habe, komme ich wieder zurück. Das ist so dieses, ich kann nicht die Tür eintreten und sagen, wir reden jetzt über ihren Tod. Sondern also all das, was ein Psychologe machen würde, der kann ja nicht in so einer Stunde Sitzung halt alles auf einmal machen, sondern wir haben unsere Routineeinsätze, um diese Krise Stück für Stück uns dem Thema zu widmen, um das Sterben vorzubereiten. Das kann tatsächlich auch mal sein, dass so eine Patientenverfügung erst auf dem allerletzten Drücker aufgesetzt wird, weil 68 Jahre, Frau Steinbach hat vielleicht ein Ehrenamt, was sie täglich ausgeführt hat. Sie hat vielleicht sich damals täglich um ihre Kinder gekümmert, und genau, da können doch jetzt nicht plötzlich diese Leute von diesem Palliativ-Care-Team kommen und mit ihr über Tod sprechen. Sie will sich um ihre Enkelkinder kümmern. So, so, ne? Und ich bin ja auch nicht pflegebedürftig. Ich laufe doch noch durch meine Wohnung halt. So, ne? Das ist schon etwas, was dann doch eher in den Routinebesuchen der Pflege etwas zu suchen hat und bei den Ärzten in den wöchentlichen Besuchen. Aber die Psychologen und die Psychoonkologen, da geht's doch eher in die Richtung, wenn Angehörige stark involviert sind bei besonders schweren Fällen halt. Das kenne ich so nicht.
Aber guter Hinweis, aber bringen wir ja immer mit bei, dass die durchaus, und dass es ja auch eine Spezialisierung gibt, nämlich die Psychoonkologen, dass die Auszubildenden das schon auch schon mal hören, und die wissen ja auch, die lernen ja auch das Wissen, also von den Trauerphasen nach Knast, die Kübler Sterbephasen.
Kübler-Ross.
Genau, also das lernen die ja auch, und dass das aber im Leben immer ganz anders ist und die Phasen sich mischen oder andere Reihenfolge oder bunt durcheinander oder wieder vor, zurück, zur Seite, ran. Und so, das ist dann halt auch das Leben, und es gibt ja immer eine Theorie dazu, Und deswegen sehr gut, dass du hier bist und Praxis sehr gut nochmal rübergucken lässt. Natürlich sind diese theoretischen Fallbeispiele für das Examen immer so umfassend, dass da alles drin ist, dass die auch ja was finden und noch auf Ideen kommen und noch die Berufsgruppe. Und das wird ja immer komplexer geschrieben, als wie vielleicht im wirklichen Leben nachher wirklich ist, damit die auch mehr zu erzählen haben in der mündlichen Prüfung. Werden die schon so gehaltvoll geschrieben, dass man auch gut auf Ideen kommt, worüber man noch sprechen könnte?
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Jetzt kommen wir zum letzten Part, nämlich der Pflegewissenschaft. Du hast schon ganz schön viel gesagt. Wir haben jede Menge Assessment-Instrumente von der Atemeinschätzung, Atemfrequenz bis der ganz normalen NAS-Skala, also numerische Röntgenskala. Wir haben die S3-Leitlinie zur Palliativmedizin, der nicht heilbaren Krebserkrankungen zum Beispiel. Also so eine Leitlinie, die so in dem Feld halt ist aus der Onkologie. Und wir haben verschiedene Pflegetheorien dazu, hatten wir gerade Kübler-Ross, wir haben Krisenmodell nach Kalberg, wir haben vielleicht die systemische familienorientierte Pflegetheorie von Friedmann, also dass die ganze Familie mit betroffen sein könnte und verschiedene weitere. Wir haben aber auch eine neue Änderung, hast du mitgekriegt? Das ist nämlich meine Abschlussfrage, die mich persönlich interessiert. Wie stehst du zu dieser assistierten Sterbehilfe? Die ist ja jetzt schon erlaubt. Oh, war ja jetzt halt die schlimme Frage am Ende gestellt.
Ja, ich halte mich weitestgehend aus dem Thema raus tatsächlich. Ich halte mich da raus, weil auf der einen Seite bin ich natürlich als Palliativkraft ein großer Verfechter der Selbstbestimmung. Auf der anderen Seite habe ich Sorge, dass durch frühzeitige assistierte Suizide oder ähnliches wichtige palliative Themen auf der Strecke bleiben. Weil sicherlich gibt es die S3-Leitlinie Palliativmedizin. Genau. Das heißt aber nicht, dass sie flächendeckend in Deutschland gelebt wird und praktiziert wird. Und ich habe Palliativstationen und Palliativ-Care-Teams erlebt. Für die war es Palliativ-Care, einen Schrank auf Station zu haben. Es waren zugelassene Palliativstationen, wo Aromaöle und andere Geschichten stehen. Das war für die Palliativmedizin. Und da haben sie ein bisschen Fentanyle geklebt und waren dann aber auch der Meinung, dass halt die Analgesie damit ausgereizt ist. So, ne? Ich habe Orte erlebt, wo Palliativ-Care bedeutet, esoterisch, spirituell mit Seidentüchern über einen Hospizflur zu fliegen, halt so. Und ich habe dort nicht das Gefühl gehabt, dass man halt breit palliativmedizinisch halt die Patienten halt behandelt. Solange habe ich wirklich Angst vor vorschnellen Abbrüchen palliativer Behandlungen halt. So, das ist meine Sorge dabei. Und ich kann da keine straighte Meinung halt irgendwie geben. Ich denke schon, dass es in der Palliativmedizin einen ganz deutlichen Unterschied zwischen Metropolregion und Land gibt. Und wünsche mir wirklich, dass da noch sehr viel nachgeholt wird auf dem Land halt.
Ja, es muss ja auch rechtlich echt noch viel geklärt werden. Gerade diese, wie passiert das, wie viele Gutachten braucht das, gilt das nur für körperliche Erkrankungen oder gilt das auch für psychische Erkrankungen? Das ist ja super schwer zu sagen, ist da ein freier Wille vorhanden oder nicht. Aber das dann denen zu verwehren, ist ja auch wieder schwierig, weil nur weil ich eine psychische Erkrankung habe, bin ich ja nicht gleich entmündigt. So, und ist so viel ungeklärt noch. Und wie, in welchem Rahmen passiert es? Und dann sind die Menschen in der Regel oft ja noch nicht palliativ. Wenn sie diesen Wunsch treffen, der assistierten Selbsttötung, dann finde ich das ja auch eh immer schwierig. Also auch all diese Begriffe, ja, so Selbstmord ist kein Mord, ja. Schon der Begriff an sich, der ja auch ein strafrechtlicher Begriff ist.
Weil da habe ich nie drüber nachgedacht, aber die Mordbedingungen sind natürlich halt gar nicht erfüllt.
Nee,
so, ne?
Es ist kein Mord.
Wo ist die Arglistigkeit? So, ne?
Genau, also. Es ist ja kein Mord. Es sind ja keine Parameter dafür, dass es ein Mord ist und es hat ja strafrechtlich auch keine Relevanz. Da kann ja niemand, kommt ja niemand für ins Gefängnis. Und so, und das ist schon auch, das muss auch enttabuisiert werden, davon mal abgesehen. Nun haben wir ja auch in Deutschland eine schwierige Geschichte hinter uns, hatten wir ja vorhin ganz am Anfang. Mit vor 80 Jahren gab es ja auch einen Krieg und man hat ja auch irgendwie andere Sachen so, die man vielleicht damit noch verarbeitet in der deutschen Geschichte. Es ist ein schwieriges Thema. Ich habe dazu auch keine richtige Meinung. Und viele Diapatienten oder Menschen, die das entscheiden, sind noch gar nicht palliativ oft. So, und wenn es dann palliativ ist, dass man dann aber auch noch mal ein paar mehr Mittel hat, als die, die man jetzt schon hat vielleicht, ist ja dann vielleicht trotzdem nicht so schlecht. Also wir müssen es abwarten, wie es sich weiterentwickelt, denke ich.
In der Schmerztherapie, in der kurativen Schmerztherapie,
genau,
ist es ganz, ganz gängig, dass man regelmäßig als Patient Depressionsfragebogen ausfüllen muss.
Genau.
So, und ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass wirklich richtig professionelle Schmerztherapie an jedem Ort gelebt wird halt. Das ist, ich sag mal, versuch mal in Schleswig-Holstein an der Nordsee die nächste Adresse zum richtig guten Schmerztherapeuten zu finden. Das ist echt nicht leicht. Und der Wunsch nach dem Sterben aufgrund von der Symptomlast ist ja durchaus nachvollziehbar halt. Und ich habe Palliativmediziner in SHPV erlebt, die haben wirklich verzweifelt gegen ihren eigenen Pflegedienst, also kooperierenden Pflegedienst in Palliativ-Care-Team, wirklich gegen die gekämpft, weil dieser Pflegedienst, nur bestehend aus Altenpflegern, wohl bemerkt ich ja selber einer bin, der hat sich geweigert, MCP-Kurzinfusion zu geben, weil sie die ärztliche Delegation nicht annehmen wollten halt. Also, obwohl eine SHPV verordnet ist und wir ja einen klaren Auftrag haben, was halt eine SHPV zur Krankenhausverwaltung halt leisten muss. Und wenn man an den armen Patienten halt denkt halt, na, wenn du kaum irgendwie deine Bettwäsche hochziehen kannst, weil du deinen Gästen an der Bettwäsche riechst und sofort wieder erbrechen musst, wenn du dein Lieblingsessen eine Höllenqual für dich ist und wirklich jedes kleine bisschen bei dir zu Hause zum Erbrechen füllt, hey, wie viel Sinn macht es denn überhaupt noch morgens die Augen aufzumachen? Und da habe ich wirklich große Schwierigkeiten halt zu sagen, so, haben wir wirklich alles versucht, um diesen Menschen halt ein symptomfreies Leben zu ermöglichen halt? Und das ich bin da wirklich nicht bedingungslos begeistert, so, ne?
Verstehe ich. Und das ist auch ein sehr guter Ansatz, weil wir denken ja salutogenetisch. Wir wollen ja einen Menschen mit seiner Erkrankung, dass der sich so gut wie möglich gesund fühlt, trotz dass er krank ist. Das ist ja der salutogenetische Grundgedanke. Und mit diesem schließen wir ab. Du darfst noch etwas Werbung dalassen, bevor wir uns fest diskutieren. Wo kann man dich finden?
Man findet mich auf TikTok unter HR-Nurse und auf Instagram unter HR-Nurse-IC. Freue mich über jeden, der da mitmacht, mitdiskutiert. Ich mache das nicht für die Reichweite, ich mache das fürs Netzwerk und für den Austausch. Pflegehumor funktioniert besser, aber ist auch uninteressanter. Palliativcare, Netzwerk, Unterhaltungen, Direktnachrichten sind ein viel interessanterer Austausch und freue mich über jeden, der bei Live-Übertragungen auf TikTok zum Beispiel mitdiskutiert. Und ja, das ist es eigentlich. Also ich schätze soziale Netzwerke und den Austausch von Pflegenden sehr und ich hätte vor vielen Jahren niemals so gedacht, dass der Austausch auf Instagram und auf TikTok stattfindet. Also ihr auch. Das finde ich immer noch sehr beeindruckend und freue mich jeden Tag darüber.
Wir als Pflege werden dadurch auch stärker und wir machen das ja auch oft, also jeder von uns ja ehrenamtlich, um den Beruf professionell nach außen darzustellen und echter darzustellen. Bei Tat auf Pflege, dem Podcast, ist es ja Auszubildenden zu helfen, zu lernen für die Ausbildung. Man kann den Podcast super am Strand nebenbei hören zum Beispiel oder beim Putzen und lernt nebenbei ein bisschen für die Abschlussprüfung zum Beispiel. Aber wissen ja bestimmt auch schon ein paar, die uns hören. In diesem Sinne sagen wir ganz, 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 ganz lieben Dank für Zuhören und danke, dass du da warst, Julian. War eine sehr große Bereicherung. Man merkt dein Herzblut, man merkt deine Professionalität, man merkt dein Spezialgebiet.
Und auch mein Chaos?
Nein, deine professionelle Haltung dazu. Und du warst sehr strukturiert, also kein Chaos. Dankeschön.
Ich halte dich jetzt in der Leitung, ist das okay?
Klar.
Ich mache jetzt einmal, darf ich das in der Story posten?
Klar, gerne.
Uns beide?
Klar.
So, wobei, ich mache mal einmal jetzt 3, 2, 1, genau. Und ich habe gerade das Gefühl, alles vergessen zu haben.
Willkommen bei Zart zur Pflege, hier sind wir da, für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege, mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Zart zur Pflege, für deine Examen bereit, mit Wissen, das nicht sicher durch die Prüfung führt. Zart zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
88% of the workweek is spent communicating. typing, talking, and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly, enterprise-ready AI.